Sollen wir eine Staatsschuldenkrise zulassen oder sollen wir die Inflation laufen lassen? Und meine Befürchtung ist, man wird sich für Letzteres entscheiden. Und dann steht eben wirklich die Stabilität der Währung in Gefahr. Und wenn wir nichts tun, dann wird Stagnation in den 30er Jahren der Normalfall sein. Alles, was man dann zusätzlich finanzieren möchte, muss dann unmittelbar aus höheren Steuern kommen. Und die sind schon hoch. Dann wird es sehr ungemütlich in diesem Land. Nun, allein schon bis Ende dieses Jahrzehnts werden etwa 5 Millionen Menschen nochmal in den Ruhestand wechseln. Und es kommt nur ungefähr die Hälfte nach. Und da ist die Nettozuwanderung schon mit berücksichtigt. Wobei wir leider auch eben den Befund haben, dass die, die sich in den Ruhestand verabschieden, meistens eine höhere Qualifikation haben als die, die jetzt zuwandern.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Eine der vielleicht wichtigsten Fragen, die es zu verstehen gibt, die aber kaum jemand versteht und kaum jemand wirklich erklären möchte, ist, finde ich, die Frage, was passiert eigentlich gerade im Haushalt? Was bedeutet das wirklich, was da gerade passiert mit dieser Neuverschuldung, mit den Lücken, mit den Globalpositionen, die da hin und her gebucht werden? Das klingt alles furchtbar kompliziert, aber es prägt, es legt dieses Land ja wirklich auf Jahre und Jahrzehnte fest. Und all das wollen wir heute mal versuchen zu verstehen und haben uns einen echten Experten eingeladen, nämlich Professor Stefan Kurz. Er ist Konjunkturchef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und Vorsitzender der Hayek-Gesellschaft. Herzlich willkommen bei uns.
Danke, hallo.
Herr Kurz, das sind ja schon schwindelerregende Zahlen, die wir da jetzt hören, was jetzt passieren soll im Haushalt. 80 Milliarden Euro nur Zinskosten, die bis 2030 auf uns zukommen. Was bedeutet das wirklich?
Nun, zum einen, die absoluten Zahlen sind natürlich immer beeindruckend, sobald man sich in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung umschaut. Deshalb muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber es heißt einfach, dass mehr und mehr Staatseinnahmen schon gebunden sind nur für den Zinsdienst. Wir kommen ja aus einer Zeit, wo wir sehr niedrige Zinsen hatten. Da spielte die Höhe der Staatsverschuldung kaum eine Rolle, weil eben die Zinsen so niedrig waren. Das hat sich mittlerweile normalisiert und mit jedem Jahr müssen jetzt die damals ausgegebenen Staatspapiere neu finanziert werden und zwar zu jetzt deutlich höheren Zinsen. Das heißt, selbst wenn man jetzt gar nicht zusätzlich in die Defizite gegangen wäre, hätten wir ohnehin schon eine höhere Zinslast zu stemmen gehabt. Und jetzt kommen eben noch weitere Schulden hinzu und die verschärfen das Problem.
Jetzt, wenn man sich aber das anguckt, ne, der Kernhaushalt wird bis zum Jahr 2030 sich um fast verdoppeln, 75% steigen im Vergleich zu 2020. Da ist natürlich jetzt auch noch die Inflation drin.
Genau.
Aber trotzdem ist doch das etwas, was, ja, was dieses Land wirklich festlegt auf Jahre und Jahrzehnte, oder?
Ja, wir haben vor allen Dingen bislang keine Vorstellung dafür entwickelt, wie wir denn auch die Wachstumskräfte in diesem Land wieder stärken können, sondern derzeit wird viel über die Finanzpolitik entschieden. Man hat sich hohe Schuldenpakete genehmigt und mit der Bereichsausnahme für die Verteidigung ja sogar auch nochmal laufende höhere Defizite ermöglicht, ohne gleichzeitig eine Entscheidung darüber zu treffen, wie stellen wir sicher, dass diese Mittel so verwendet werden, zum einen, dass sie tatsächlich wachstumsträchtig sind. Beispielsweise die Verteidigungsausgaben können das kaum sein. Dafür sind sie auch gar nicht gedacht. Normalerweise würde man sie deshalb eben auch aus dem normalen Haushalt finanzieren. Es sind konsumtive Ausgaben im Wesentlichen, wie eine Versicherungsprämie. Die werden jetzt zum Großteil über die Verschuldung finanziert. Da muss man sich also keine Illusionen machen darüber, dass damit die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung gestärkt würde. Ist nicht der Fall. Und bei der Infrastrukturfinanzierung müssen wir aufpassen, dass die Mittel tatsächlich richtig eingesetzt werden und dass wir uns da auch nicht wieder neue Wachstumsillusionen bilden. Denn was wir derzeit machen, ist im Wesentlichen den Substanzverzehr der Vergangenheit wieder auszubügeln. Das führt dann aber bestenfalls dazu, dass wir die Infrastruktur auf dem bisherigen Stand wieder für einige Jahre aufrechterhalten können. Das ist jetzt noch nicht ein Faktor, der dazu führt, dass die Wachstumskräfte im Land stärken. Also wenn jetzt Brücken in die letzte Abschreibungsrunde kommen, abgerissen und neu gebaut werden müssen, dann können sie hinterher wieder drüber fahren, genau wie sie vorher auch drüber gefahren sind. Wir haben den Verschleiß einfach so laufen lassen und jetzt holen wir das nach mit so einem Hauruck-Verfahren über das Infrastruktursondervermögen. Aber das ist für sich genommen noch keine Maßnahme, die die Wachstumskräfte erhöht. Das führt erstmal dazu, dass das Wachstum nicht weiter schrumpft. Und deshalb ist es eben grundsätzlich keine gute Idee, das alles über die Staatshaushalte laufen zu lassen.
Und wir haben aber doch dort an dieser Stelle, muss man doch auch mal sagen, Sie reden jetzt von Verschleiß, ja, jetzt doch eine enorme Zweckentfremdung, auch was ja auch wieder nachgewiesen wurde, dieses Sondervermögens. Also das ist im Endeffekt nicht mal in die Infrastrukturinstandsetzung im Wesentlichen fließt.
Das kommt noch hinzu und das ist immer die Krux, wenn man eine gewisse Zweckbindung bei solchen Verschuldungsprogrammen vorsieht, weil es dann doch immer wieder Winkelzüge gibt, diese Zweckbindung zu unterlaufen. Am Ende des Tages müsste man sich ja immer fragen, was wäre denn passiert ohne diese Extraschulden? Dann hätte man möglicherweise bestimmte konsumtive Ausgaben stärker hinterfragt und auch gekürzt. Allein, dass man das jetzt nicht muss, ist rein ökonomisch betrachtet schon ein Faktor, der dafür spricht, dass wir de facto, selbst wenn formal die Mittel dann tatsächlich in den Ausbau von bestimmten Straßen, Brücken und Eisenbahnstrecken fließen, de facto hat man dann aber ökonomisch etwas ganz anderes finanziert, nämlich das, was sonst dem Rotstift zum Opfer gefallen wäre, was jetzt erstmal weiterfinanziert werden kann. Deshalb ist es immer eine sehr vordergründige Debatte darüber, ob die Mittel denn wirklich zweckgemäß verwendet worden sind. Dass sie jetzt sogar rein ausweislich der formalen Kriterien schon sehr fraglich eingesetzt worden sind. Das kommt nochmal hinzu. Aber das, was Ökonomen eigentlich umtreibt, ist, dass die wirkliche Zweckbindung ökonomisch mit solchen Zusätzlichkeitsklauseln oder Mindestinvestitionsquoten oder dergleichen in der Regel nicht wirklich wetterfest festgeschrieben werden kann.
Jetzt ist es ja so, wir haben jetzt nun mal diese massive Neuverschuldung. Wir reden ja von 200 Milliarden im Jahr, die immer jetzt weiter dazukommen. Bis 2030 circa 200 Milliarden pro Jahr, also schon unglaubliche Summen. Und jetzt war natürlich, wurde immer gesagt, das soll gegenfinanziert werden durch Wirtschaftswachstum. Bisher sehen wir es ja jedenfalls nicht, dieses Wirtschaftswachstum. Also davon kann man jetzt nicht ausgehen. Und dann ist ja immer die große Frage, wer zahlt am Ende diese Zeche? Wie kommt dieses Geld auf uns zurück, wer muss es bezahlen? Und da wird ja dann immer so gesagt, naja, das, oder diese Frage, finde ich, wird immer so weggeredet, nach dem Motto, ach ja, Staaten können sich ganz einfach verschulden, wir haben ja so wenig Schulden und so weiter. Aber 200 Milliarden im Jahr, die durch Schulden erstmal dazukommen, 80 Milliarden Zinskosten bis 2030, wer muss das am Ende wie wirklich bezahlen?
Das kann man heute noch nicht sagen, sondern das wird genau das Ergebnis dieser Verteilungskämpfe sein, die dadurch aber immer schärfer werden. Also je mehr Mittel für den Zinsdienst gebunden sind, desto weniger bleiben ja für andere Zwecke übrig. Und dann gehen genau die Verteilungskonflikte los, um die man sich jetzt herumdrückt. Also das Einzige, was wir mit diesen Verschuldungsprogrammen derzeit erreichen können, ist, dass wir diese Verteilungskonflikte nochmal für ein paar Jahre in die Zukunft schieben. Das sind aber nicht allzu viele Jahre. Nach der Projektion im jüngsten Frühjahrsgutachten der Gemeinschaftsdiagnose werden wir bereits Mitte der 30er Jahre, ist nicht mehr so weit hin, also 9 Jahre, gut 2 Legislaturperioden, die gesamten dann möglichen strukturellen Finanzierungsdefizite voll für den Zinsdienst aufwenden müssen. Das heißt, dann ist keine Manövriermasse mehr da, dass man strukturelle Defizite für etwas anderes einsetzen könnte. Und dann haben wir dieselben Verteilungskonflikte, allerdings bei einer dann noch älteren Bevölkerung. Und wenn wir in der Zwischenzeit nicht wirklich spürbare, wachstumsstärkende Reformen auf den Weg bringen, dann wird es sehr ungemütlich in diesem Land.
Aber das ist ja schon hochbrisant, wie Sie das sagen. Also Sie sagen eigentlich 2 Legislaturperioden und dann ist es ja in gewisser Hinsicht, dann ist ja der Staatshaushalt so manövrierunfähig, kann man eigentlich sagen.
Naja, nicht ganz manövrierunfähig. Er ist dann, was die strukturellen Defizite angeht, manövrierunfähig. Er kann natürlich konjunkturell immer weiterhin noch dann stabilisieren, weil das ist ja auch bisher schon möglich. Aber alles, was man dann zusätzlich finanzieren möchte, muss dann unmittelbar aus höheren Steuern kommen. Und die sind schon hoch. Generell ist die Abgabenquote auch ab jetzt in die Zukunft verlängert, eher weiter im Steigen begriffen. Sind nicht nur die Steuern, sind vor allen Dingen die Sozialversicherungsbeitragssätze, die eine demografisch bedingte Dynamik haben, die uns Sorgen machen muss. Und dann fallen entsprechend die Möglichkeiten knapper aus. Und wenn wir nichts tun, dann, auch das ist leider ein Ergebnis des Frühjahrsgutachtens gewesen, wird Stagnation in den 30er Jahren der Normalfall sein. Das heißt, dann ist dann kein Wachstum mehr. Das ist eine Status Quo-Prognose. Mit anderen Worten, wenn wir keine Reformen machen, dann ist das derzeit das realistischste Szenario. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Man kann ja Reformen machen. Nur, das gehört leider auch mit zum Befund, der sich jetzt wieder mal bestätigt hat. Wir haben jetzt ein Jahr die neue Regierung beobachten können. Man hat sich erstmal die höheren Defizitspielräume genehmigt, in der Hoffnung, dann würden auch Reformen kommen. Genau die sind nicht gekommen. Was kein Wunder ist, denn man kann jetzt ja den unangenehmen Verteilungskonflikten länger ausweichen. Also ist das eher eine Maßnahme gewesen, um die Reformbereitschaft sogar noch zu dämpfen.
Lassen Sie uns doch mal zwei Punkte erklären. Erstens, Stagnation, sagen Sie jetzt. Da klingt jetzt erstmal vielleicht für viele so nach dem Motto, naja gut, dann wird es halt nicht besser, aber es bleibt ja so. Aber das nochmal zu erklären, wie dramatisch diese Prognose ist. Wir haben dann über mehrere Jahre Stagnation. Es ist ja quasi das Wesen eigentlich einer Wirtschaft, einer Marktwirtschaft, dass sie wächst. Was bedeutet das?
Ja gut, eine Marktwirtschaft ist jetzt nicht auf Wachstum verdammt, aber typischerweise würden Ökonomien wachsen, wenn man sie lässt. Es hängt einfach damit zusammen, dass die Menschen immer wieder neue Entdeckungen machen, neue Investitionen angehen und damit sich eben neue Möglichkeiten erschließen. Wir kommen dann ohnehin in eine Phase, wo wir mehr in Pro-Kopf-Größen argumentieren müssen. Das Dumme ist nur, dass in den 30er Jahren die Bevölkerung nicht wirklich schrumpft, was für sich genommen jetzt erstmal eine gute Nachricht ist, sondern dass sich weiterhin das Verhältnis zwischen den Aktiven, die also zur Wirtschaftsleistung beitragen, und die nicht mehr Aktiven oder noch nicht Aktiven immer ungünstiger darstellt. Das heißt, es müssen dann immer weniger sogenannte Schultern, starke Schultern, diejenigen mitfinanzieren, die nicht mehr am Wirtschaftsleben teilnehmen. Und das führt, wenn man keine Reformen macht, dazu, dass man immer weiter an der Abgabenschraube drehen muss. Ja. Und das kann dann eben auch zum Ergebnis haben, dass die besonders Produktiven abwandern.
Können Sie das vielleicht ein bisschen in Zahlen ausdrücken? Also, weil das ist ja in der Tat, glaube ich, was sich viele fragen, die berühmten starken Schultern und so weiter. Ja, und da macht sich ja vielleicht diese Schieflage auch ein bisschen klar, weil wir haben jetzt massiven Arbeitsplatzabbau gerade in Deutschland, in der Privatwirtschaft. Der Staat baut gleichzeitig auf. Wir haben die Verschiebung in der Rente und so weiter. Also wie verschiebt sich dieses Verhältnis quasi von Leuten, die wirklich in der Privatwirtschaft, sagen wir ganz einfach gesagt, das Geld erwirtschaften, was auf der anderen Seite dann von den anderen verkonsumiert werden muss?
Nun, allein schon bis Ende dieses Jahrzehnts werden etwa 5 Millionen Menschen nochmal in den Ruhestand wechseln und es kommt nur ungefähr die Hälfte nach. Und da ist die Nettozuwanderung schon mit berücksichtigt, wobei wir leider auch eben den Befund haben, dass die, die sich in den Ruhestand verabschieden, meistens eine höhere Qualifikation haben als die, die jetzt zuwandern. Wir sind nicht besonders attraktiv für die besonders gut Qualifizierten dieser Welt. Das wäre ja auch eine der Lösungen, die wir brauchen, dass wir attraktiv werden für die Talente der Welt, dass die sagen, okay, wenn ich ein Unternehmen gründen will, dann gehe ich nach Deutschland, da habe ich gute Bedingungen. Das kann natürlich einen Wirtschaftsraum wieder aufrichten. Das ist überhaupt, finde ich, eine wichtige Botschaft. Es gibt keine Kipppunkte der Gestalt, dass man sagt, wenn wir jetzt da drüber sind, dann ist egal, was man macht, dann geht ein Wirtschaftsraum zugrunde. So ist das nicht, sondern man kann jeden Wirtschaftsraum jederzeit durch Reformen auch wieder in eine Aufwärtsentwicklung bringen. Wichtig ist nur, das darf jetzt kein Wachstum sein nach dem Motto, wir brauchen Wachstum, damit wir die Staatsschulden irgendwie bedienen können. Wachstum darf nicht zum Selbstzweck werden. Insbesondere, wenn man dann auf die Idee kommt und für das zusätzliche Wachstum brauchen wir zusätzliche Schulden. Na, dann wird der ganze ökonomische Prozess selbstreferenziell, dann wird er zum Selbstzweck und das soll er nicht sein, sondern soll den Menschen dienen, nicht umgekehrt.
Aber nochmal zurück. Also wie kann man sich das vorstellen? Wie viele starke Schultern tragen dann quasi diejenigen, die auf den starken Schultern sitzen?
Na nun, das sind dann in diesem Fall 2,5 Millionen weniger.
Aber das ist ja nur erstmal die Rente. Also wie?
Ja gut, aber das ist das größte Problem, was wir dort haben. Ja. Wir haben, was die Arbeitsmarktbeteiligung angeht, schon erhebliche Fortschritte gemacht, auch bei Älteren und auch bei Frauen. Teilzeitquote ist noch relativ hoch. Sie ist aber weitestgehend freiwillig hoch. Ja. Das hat immer auch etwas mit den Anreizen zu tun. Da gibt es ja erste Bewegung in der Debatte. Aber auch hier, es müssen freiwillige Entscheidungen sein. Die Menschen sollen jetzt nicht irgendwie zum Arbeiten gezwungen werden oder gedrängt werden, sondern es muss für sie Sinn ergeben, sich stärker am Arbeitsmarkt zu engagieren.
Okay, und jetzt gehen wir nochmal zurück auf die Frage, das haben Sie ja vorhin schon angesprochen, dann Stagnation in den 30er Jahren, aber trotzdem die Frage, wenn also jetzt da nicht das höhere Wirtschaftswachstum kommt, dann sagen Sie, es wird dann durch höhere Steuern nur zu finanzieren sein, aber das heißt ja eigentlich all das, was jetzt durch diese erhöhten Schulden in irgendeiner Form verkonsumiert wird, das kann ja am Ende nur auf den Bürger zurückkommen, entweder durch Steuern oder durch Inflation, oder sehe ich das falsch?
Ja, oder dann eben durch tatsächliche Leistungskürzungen des Staates. Das ist natürlich dann auch möglich. Es wird natürlich immer schwieriger, je mehr Menschen von den staatlichen Transfers abhängig sind. Und rein ökonomisch betrachtet sind die Rentenzahlungen eben auch Transfers. Je mehr Menschen davon abhängig sind, desto schwieriger wird es dann eben auch, sie davon zu überzeugen, dass auch sie etwas zu gewinnen haben, wenn wir ökonomische Aktivität hier attraktiver gestalten. Das ist dann schwieriger zu verstehen, weil die Menschen dann vielleicht erstmal die nächste Rentenerhöhung vor Augen haben und nicht die notwendigerweise leider nur längerfristig wirkenden Wachstumseffekte, die sie sonst vereinnahmen können. Aber am Ende des Tages sieht man ja schon an der Debatte über das Rentenniveau, ob wir jetzt da eine Haltelinie einziehen oder nicht, dass die Debatte nicht wirklich berücksichtigt, worum es geht. Es geht ja nicht darum, einen bestimmten Anteil zu sichern. Am Ende des Tages sollen die Renten ja möglichst auskömmlich sein. Und da können eben 47% von 110 sind eben mehr als 48% von 100. Ja.
Dann vielleicht mal nochmal so rum gefragt. Diese unglaubliche auch Ausweitung des Staatsapparats, der damit einhergeht. Das ist ja auch so ein Punkt. Ich meine, wir haben natürlich während der Pandemie den Haushalt natürlich nach oben gedreht, ja. Aber das Irre ist, es ist nicht wieder runtergegangen. Also es liegt nach der Pandemie nachhaltig irgendwie 100 Milliarden Euro über dem, was vor der Pandemie war. Also das heißt ja so, das, was man einmal dem Staat gibt, das gibt er einfach auch nicht wieder her. Und was ich mich einfach frage, ist, dieser Staatshaushalt, ja, das ist ja im Endeffekt, also in vielen Bereichen würde ich mal sagen, extrem ineffektiv oder ineffizient ausgegebenes Geld, oder? Oder man könnte fast sagen, maximal ineffizient.
Ja, nicht grundsätzlich, aber dafür gibt's ja auch aus der ökonomischen Theorie Kriterien. Was sollte der Staat aus seinem Haushalt finanzieren und was besser nicht? Gibt's bestimmte Güter, da kommen wir um eine Steuerfinanzierung nicht herum. Ja. Das sind die berühmten Kollektivgüter, die echten öffentlichen Güter darunter. Also nicht alle Kollektivgüter, sondern die sogenannten öffentlichen Güter, das sind diejenigen, wo man die Nutzer nicht danach unterteilen kann, ob sie auch zur Finanzierung beitragen oder nicht. Dort, wo also Trittbrettfahrerverhalten möglich wäre, wo ich die Nutzer nicht zur Zahlung heranziehen kann mit privatwirtschaftlichen Mitteln, da brauchst du nun mal den Staat. Und das sind die üblichen Aufgaben des Staates, die man mit verbindet. Angefangen bei der äußeren Sicherheit, innere Sicherheit, Rechtssystem, da wird man immer eine Steuerfinanzierung brauchen. Das ist unstrittig. Da ist das gesamte ökonomische Lager einhellig derselben Meinung. Und dann gibt es aber eben sehr viele Bereiche, und darüber sollten wir verstärkt sprechen in der öffentlichen Debatte. Da brauchen wir keine staatliche Steuerfinanzierung. Da kann man viel mehr über Nutzerentgelte abwickeln. Das heißt, diejenigen, die eine bestimmte Infrastruktur nutzen wollen, die zahlen dafür auch. Das kann man mittlerweile dank des technischen Fortschritts auch sehr einfach feststellen. Wenn Sie eine Autobahn benutzen wollen, ist gar kein Problem festzustellen, ob Sie das tun oder nicht. Und dann kann man eben sagen, wer die Maut dafür bezahlt, darf gerne drüber fahren. Und wer sie nicht bezahlt, eben nicht. Das heißt, wir können hier sehr schön auseinanderdröseln. Wer nutzt, muss auch zahlen. Und das hat dann den großen Vorteil, dass die dort erzielten Entgelte auch direkt in den Unterhalt der Infrastruktur gelenkt werden, und zwar nur dafür. Und die Infrastruktur müsste sich dann auch nur aus solchen Mitteln refinanzieren. Dann würden wir eben nicht erleben, dass entsprechende Investitionsgesellschaften, die diese Infrastrukturen betreiben, über Jahrzehnte ihre Infrastruktur verrotten lassen. Das würde auch kein privates Unternehmen tun, sondern jedes private Unternehmen reinvestiert, damit der Kapitalstock state of the art bleibt. Das würde auch ein Infrastrukturbereitstellungsunternehmen so handhaben. Und dann hat man eine echte Zweckbindung, und die Bürger, die dann diese Infrastruktur nutzen wollen, haben auch die Gewähr, dass sie, indem sie eben hier die Zahlung leisten, wissen, das Geld geht auch genau in diese Zwecke. Bislang werden sie zur Steuer veranlagt, und dann geht wenn die Haushaltsverhandlungen laufen, das Gerangel los, ja, wofür verwenden wir denn jetzt unsere Steuern? Das ist das berühmte, um mal so ein Fachwort einzuwerfen, Non-Affektationsprinzip. Ja. Das hat auch eine gewisse Begründung. Das heißt, egal woher die Steuern kommen, sie können für beliebige Zwecke verausgabt werden. Und das ist eben bei der öffentlichen Sicherheit auch sinnvoll, so zu verfahren. Aber überall dort, wo wir diese Zweckbindung herstellen können, sollten wir das auch tun. Das wäre also dann eine Rostkur, die darauf hinausläuft, dass wir eine drastische Entpolitisierung der Infrastrukturbereitstellung haben. Damit würden wir viele Konflikte auch aus dem politischen Raum herausnehmen und dafür sorgen, dass wir hier eine leistungsfähige Infrastruktur erhalten.
Ja, ich wundere mich nur sozusagen dieses Versickern von Geld im Staat. Ja, also dass das so wenig adressiert wird, auch im, ich meine, ist ja auch so eine Frage der Entwicklungshilfe, ja, wo wir sagen, welche gerade an Effizienz hat unsere Entwicklungshilfe im Vergleich, sagen wir, selbst zu China oder sowas, dass ja, man sieht ja allein bei dieser Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, dass ein Großteil dieser Gelder der Entwicklungshilfe erstmal überhaupt nur in den Verwaltungsapparat hier in Deutschland, also was ja ein Milliardenbetrieb ist, gehen. Und ich meine nur, eben wenn man dieses Beispiel nimmt, ja, durch Corona, da werden 100 Milliarden im Staatshaushalt aufgebaut und die bleiben dann einfach, auch wenn gar keine Pandemie mehr ist. Ja, das heißt ja, das ist versickert dann einfach, es bleibt im Staat. Der Staat gibt es ja nicht wieder her. Ja, also das ist ja,
ja die große. Ja, gut, das Verfassungsgericht hat ja zumindest da einen Riegel vorgeschoben, dass die zusätzlichen Kredite nicht dann plötzlich für ganz andere Ziele ausgegeben werden können. Ist dann ja auch de facto dann eine Regierung daran zerbrochen. Aber schon richtig, die Staatsausgabenquote hat jetzt die 50%-Marke überschritten und sie geht jetzt im kommenden Jahr auf über 52%. Und das sind nicht alles Kernaufgaben des Staates. Vieles davon könnte man eben aus den staatlichen Budgets herausnehmen und dann über Nutzerentgelte finanzieren. Das gilt auch für die Bildung. Und ein Argument, was dann immer kommt, will ich gerne schon mal aufgreifen. Nämlich dann könnten sich nur noch die Wohlhabenden das eine oder das andere leisten. Das ist ein Totschlagargument, denn der Staat wird auch immer eine Umverteilungsfunktion behalten. Das ist wahrscheinlich hierzulande so tradiert und mag auch gute Gründe haben, dass wir versuchen, die Einkommensunterschiede in gewissen Grenzen zu halten, zumindest nach unten abzusichern, dass niemand durch das Netz fällt. Das ist auch vernünftig so. Aber wir sollten eben auch hier die Umverteilungsinstrumente des Staates so einsetzen, dass die zielgenau funktionieren. Und das bedeutet, möglichst wenig Instrumente einzusetzen. Die Kollegen vom IFO-Institut haben sich ja neulich mal die Mühe gemacht, allein auf Bundesebene die verschiedenen Sozialleistungsgesetze zusammenzutragen, sind bei über 500 angelangt. Und das bedeutet eben, wir wissen selbst dort in der Umverteilungspolitik gar nicht mehr so genau, wie das eigentlich wirkt, weil diese Instrumente dann natürlich auch miteinander in der Kombination Ergebnisse erzielen können, die wir gar nicht wollten. Typischerweise so, dass sie krasse Fehlanreize dann bieten, dass Menschen, die sich aus eigener Kraft ein höheres Einkommen erarbeiten, dann plötzlich feststellen, dass dadurch, dass ihnen Transfers gekürzt werden und sie in die Abgabenpflicht hineinkommen, netto kaum etwas übrig bleibt. Und dann bedauern wir, dass die Menschen nicht am Arbeitsmarkt aktiver sind. Das liegt ja nicht daran, dass die Menschen faul sind, sondern dass sie nicht blöd sind. Und das ist aber auch auf Seiten des Staates in der Regel nicht die Intention gewesen, sondern das ist einfach das Ergebnis von einem solchen Wildwuchs. Und deshalb sollte man generell versuchen, die Bereitstellungsaufgaben des Staates, wo er sich also zuständig fühlt für bestimmte Güter, eben völlig zu trennen von den Umverteilungselementen. Das gilt im Übrigen auch für die Rente oder auch für die Gesundheitsversorgung. Wir haben diese sozialen Sicherungssysteme, um bestimmte Bereitstellungsfunktionen zu übernehmen, die man einem reinen marktwirtschaftlichen System so nicht zutrauen würde. Also Ökonomen würden sagen, diese sozialen Sicherungssysteme sind dafür da, um Marktversagen auf Versicherungsmärkten zu adressieren. Da kann man schon ein großes Fragezeichen dahinter machen, ob denn wirklich das Marktversagen so groß wäre, ob wir das dann über staatliche soziale Sicherungssysteme tatsächlich auffangen müssen. Aber okay, lass das mal so gelten. Aber dafür sind die sozialen Sicherungssysteme da und nicht, um innerhalb des Krankenversicherungssystems und innerhalb des Rentenversicherungssystems nochmal weiter umzuverteilen. Das kann man viel schlanker handhaben, dann weiß man auch, in welcher Größenordnung man umverteilt und man hat vor allen Dingen nicht mehr diese negativen Arbeitsanreizeffekte, die wir derzeit gar nicht mehr durchschauen können, weil das Dickicht der Regelung das gar nicht mehr zulässt.
Ja, ich meine sozusagen, wie Sie es ja gerade gesagt haben, diese Frage des Wildwuchses einfach. Mhm. Ja. Und das wundere ich mich eben, dass das politisch so wenig adressiert wird, weil immer gesagt wird, ja gut, die Rente und so weiter, klar. Aber es kann doch, also es ist doch irgendwie relativ, wenn man sich diese Entwicklung anguckt, klar, dass es einfach wesentliche Teile des Bundeshaushaltes gibt, der letztlich völlig unproduktiv ist. Also wo wir in riesige Verwaltungsstrukturen unterhalten, die im Endeffekt wenig beitragen. Ja. Ja,
und
da traut sich aber irgendwie, finde ich, politisch, an diese Frage traut sich irgendwie niemand wirklich ran. Aber darum würde es doch wirklich gehen, wenn wir da wirklich sparen wollen. Da muss doch zuerst gespart werden, bevor wir sozusagen über diese Verteilungskämpfe dann reden. Ja,
ja, also dazu gehören insbesondere die gesamten Bereiche der Subventionen. So wie wir heute sitzen, also ab heute können Sie Ihre E-Auto-Prämie beantragen. Da sind auch wieder 3 Milliarden im Topf dafür, dass Menschen Zuschüsse bekommen für bestimmte Fahrzeuganschaffungen. Was soll das, könnte man fragen. Das sind alles Mittel, die könnte man mit einem marktwirtschaftlichen Ansatz, auch bei den Politikbereichen, um den es hier geht, auch in der Dekarbonisierungspolitik, wenn man sich bestimmte Emissionsziele setzt, dann sollte man darauf hinwirken, dass man sie mit den geringstmöglichen Kosten erreicht. Und das erreicht man durch CO2-Preise. Und damit können alle anderen Instrumente entfallen. Und zwar restlos entfallen. Mhm. Es scheint ein tiefsitzendes Misstrauen, vielleicht sogar auch Missverständnis von Marktprozessen zu sein, was dazu führt, dass man dann immer wieder mit zusätzlichen staatlichen Instrumenten meint, die Menschen doch noch zum richtigen Verhalten anführen zu müssen. Und das kann nur scheitern. Allein schon deswegen, weil uns die Komplexität über den Kopf wächst.
Mhm. Lass uns mal weitergehen. Ich meine, wenn man dann redet über diese Neuverschuldung und die kritisiert, dann kommt ja immer das Argument nach, ja, aber im europäischen Vergleich haben wir ja sehr wenig Schulden und so weiter. Trotzdem laufen wir jetzt aus den fiskalischen Regeln schon raus.
Mhm.
Welche Effekte hat das?
Also generell sich mit anderen zu vergleichen und dann den Durchschnitt, der sich daraus bestimmen lässt, zur Norm zu erklären, das ist keine besonders gute Herangehensweise. Das ist Schlendrian mit Schlendrian zu vergleichen. Ne? Also wenn Sie das Durchschnittsgewicht der Bevölkerung betrachten, werden Sie dadurch auch nicht schlanker, wenn Sie feststellen, oh ja, andere sind ja noch, bringen noch mehr Gewicht auf die Waage. Sondern die Idee der Schuldenobergrenzen hat eine innere ökonomische Logik. Und die läuft darauf hinaus, dass die Staatsschulden so aufgestellt sein müssen, dass auch dann, wenn starke ökonomische Schocks zuschlagen, wie eine Pandemie oder wie eine Finanzkrise, die Stabilität der Staatsfinanzen dadurch nicht erschüttert wird. Und das heißt, Deutschland in der Vergangenheit immer gelungen, weil jeder wusste, okay, selbst wenn die Deutschen in einer solchen Notlage gezwungen sind, während der Krise in höhere Defizite auszuweichen, das führt nicht dazu, dass die Staatsschulden, die sie aufgenommen haben, irgendwie wackeln würden. Je weiter man jetzt jenseits der 100%-Marke dann vordringt, bei Frankreich sehen wir das, werden schon allein die Risikoprämien, die diese Länder dann zahlen müssen, höher. Das heißt, sie zahlen allein nur dafür mehr für ihre Staatsverschuldung, weil die Anleger ihnen nicht mehr wirklich über den Weg trauen. Ja. Und deshalb ist diese 60%-Marke jetzt nicht abgeleitet aus einer messerscharfen Kalkulation, dass man sagt, es kommen genau 60% dabei heraus. Das können genauso gut 65% sein, es können 55% sein. Aber irgendwo in dieser Region sollte man bleiben, um über jeden Zweifel erhaben zu sein, dass egal welche Schocks zuschlagen, man dort den Staat dann weiterhin als Stabilisator hat. Wenn die Staatsschulden dann in einer solchen Krise plötzlich fragwürdig werden, dann wird der Staat ja sogar zum Katalysator der Krise, weil dann auch noch seine eigenen Staatsanleihen, die er ausgegeben hat, auch noch zu wackeln beginnen. Und damit wird dann die ganze Situation noch schlimmer. Und wir haben es ja in der Pandemie gesehen, dass wir überhaupt europäische Programme aufgelegt haben, wie das Next Generation EU-Programm. Hat ja keinen ökonomischen Sinn, das auf EU-Ebene zu regeln. Der Sinn dahinter stand, war, dass man einzelnen Mitgliedsländern, damals insbesondere Italien, heute wird man sicherlich auch schon Frankreich dazu zählen, nicht mehr zutraut, aus eigener Kraft an die Kapitalmärkte zu gehen, ohne dass die Risikoprämien merklich in die Höhe schießen. Das heißt, wir haben plötzlich eine Aufgabe auf die EU-Ebene gehievt, wo sie gar nichts zu suchen hat. Und diese Gefahr ist jetzt groß. Und wenn wir jetzt einfach die Schulden laufen lassen, gehen wir so Richtung 90% am Ende der 30er Jahre, wenn wir die Schulden, die Defizitmöglichkeiten, die wir jetzt im Grundgesetz haben, ausschöpfen. Ist ja auch übrigens keine Pflicht. Der Staat muss sich nicht verschulden. Er kann die Defizitspielräume auch einfach ignorieren und sagen, ich haushalte wieder wesentlich konservativer. Also nicht gezwungen, hier in die Defizite zu gehen. Aber wenn man das ausreizt, dann geht man eher Richtung 90% und das, also Ende der 30er Jahre, aber und das ist bereits eine sehr vorsichtige Schätzung, weil das ja immer unterstellt, bis dorthin läuft alles ganz gemächlich, keine weiteren Krisen mehr. Bei jeder Makrokrise, die dann doch noch zuschlägt, würden ja ohnehin regulär die Schuldenregeln außer Kraft gesetzt. Und dann kommt immer noch so ein Schuldenpaket obendrauf. Also das ist eher so ein Schönwetter-Szenario, was wir dabei vor Augen haben. Und deshalb ist man eben sehr gut beraten, hier wieder gegenzusteuern. Und übrigens, die europäischen Regeln sehen auch genau das vor. Also wenn wir einfach uns auf unsere nationale, auf unsere nationalen Defizitspielräume beziehen, kommen wir in Konflikt mit den europäischen Fiskalregeln. Das kann ja hoffentlich nicht die Richtung sein, die die deutsche Finanzpolitik steuert.
Darauf kommen wir gleich nochmal, aber jetzt sagen Sie, dann läuft man ins Risiko, wenn es zu größeren Krisen kommt, dass dann wirklich der Staatshaushalt in irgendeiner Form zum Unsicherheitsfaktor wird. Wie kann man sich das vorstellen? Was würde denn dann passieren, also wenn das jetzt so weitergeht mit der Verschuldungspolitik und dann eine solche Krise kommt? Sagen wir mal eine Finanzkrise oder sagen wir vielleicht auch einfach die wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland, die fallen dann doch nochmal erheblich schlechter aus, als vielleicht jetzt die Erwartung ist, was die Industrialisierungsprozesse angeht und so weiter. Was passiert dann?
Gut, das fängt dann an mit den Ratingagenturen, die irgendwann dann das AAA-Rating zurückziehen und dann steigen allein deshalb schon die Zinslasten. Und wenn es dann wirklich zu einer Krise kommt, dass also eine Vertrauenskrise an den Kapitalmärkten kommt in der Europäischen Union, Deutschland dann auch hochverschuldet ist. Deutschland muss nicht mal selber betroffen sein. Vermutlich wird erstmal ein anderes Land in die Bedrulle kommen, aber Deutschland ist dann auch eben nicht mehr fiskalisch stark genug, um glaubwürdig zu machen, wir werden das schon irgendwie über die deutschen Staatsfinanzen dann mit Garantien hinterlegen, damit ihr euch wieder beruhigen könnt. Diese Möglichkeit hat man dann auch nicht mehr. Und dann ist die Gefahr eben sehr, sehr groß, dass die Notenbank in die fiskalische Dominanz gezwungen wird und vor der Entscheidung steht, sollen wir eine Staatsschuldenkrise zulassen oder sollen wir die Inflation laufen lassen? Und meine Befürchtung ist, man wird sich für Letzteres entscheiden.
Okay, also das heißt, die Konsequenz, also um dann wieder auf unseren Anfang zurückzukommen, ist dann doch langfristig gesehen dieser ganzen Politik Inflation.
Ja, wenn man die realwirtschaftlichen Möglichkeiten überstrapaziert, indem der Staat sagt, ich will mehr von dem Kuchen haben, als eigentlich da ist und ich finanziere das über Defizite und die kann ich irgendwann nicht mehr glaubwürdig bedienen, weil auch die Wirtschaft nicht in dem Maße dazu beitragen kann, dann überfordern wir unsere Produktionsmöglichkeiten und das muss sich dann leider in inflationärem Druck entladen. Und darüber müssen sich alle im Klaren sein. Das ist die unsozialste Form, Verteilungskonflikte aufzulösen, denn die Inflationssteuer trifft die unteren Einkommensgruppen immer am härtesten.
Mhm. Und jetzt haben Sie gerade schon mal nochmal diese europäischen Fiskalregeln angesprochen. Wenn Deutschland die jetzt quasi bricht oder ignoriert, dann entfallen sie ja quasi. Dann sagen die anderen sicherlich auch, dann gelten die auch nicht mehr für uns. Kann sich da nochmal so eine Spirale auch in Gang setzen, der Neuverschuldung?
Tja, in Europa? Das ist genau das Risiko, was wir sehen, dass wenn sich niemand mehr an die Regeln hält, also selbst wenn sich Deutschland nicht mehr an die Regeln hält, dann im Grunde das ganze Regelwerk in Frage steht. Das ist ja jetzt schon sehr brüchig. Wenn wir nach Frankreich schauen, dort gibt es dann ja mittlerweile seit vielen Jahren die Zusage, ja, wir werden uns dann in 3 Jahren aber wieder unter die 3%-Marke zurückbewegt haben mit unserer Defizitquote. Und diese Zusage wird jedes Jahr um ein Jahr verlängert. Dann gibt es ein entsprechende Verfahren durch die Europäische Kommission. Die hat sich aber bislang nicht als allzu bissfest erwiesen. Zumal, wenn dann so große Länder betroffen sind, tut man sich natürlich schwer. Und wir wissen ja, wie schwierig auch die innenpolitische Situation in Frankreich ist. Und dann steht eben wirklich die Stabilität der Währung in Gefahr. Und das muss allen Beteiligten klar sein, das macht alles nur noch schlimmer.
Und wenn man sich diese Dynamik vor Augen führt, ich meine, der Blick nach Frankreich ist da ja doch schon aufschlussreich, wenn man sich anguckt, wie weit es in Frankreich schon getrieben ist. Ja. Auch für welche, also es ist ja jetzt schon so, dass es zu enormen politischen Verwerfungen führt, also dass eigentlich man kaum noch eine Regierung bilden kann, weil einfach die Finanzen derart aus dem Ruder gelaufen sind, dass man sich da nicht mehr einig wird einfach. Das sind ja auch eigentlich so, das ist ja schon ein bisschen der Blick dann in die Zukunft, oder?
Ja, also Frankreich hat, das muss man schon dazu sehen, eine günstigere Demografie. Das heißt, dort werden die Wachstumskräfte nicht so stark durch die Bevölkerungsentwicklung gebremst, wie das in Deutschland zu erwarten steht. Aber dafür ist die Ausgangssituation eben deutlich schlechter, was die Schuldenstände angeht und auch was die innenpolitische Konsensfindung angeht. Also man hat ja nicht mal das Offensichtliche hinbekommen, nämlich die Rentenversicherung dadurch zu stabilisieren, dass man das Renteneintrittsalter moderat erhöht. Das musste wieder zurückgenommen werden und das ist eben auf Dauer nicht durchzuhalten.
Weil ich meine, im Endeffekt muss man ja sagen, auf der politischen Ebene beginnt ja jetzt schon dieser Verteilungskampf. Also wir sehen ja jetzt schon, dass die Regierung an diesen Haushalten immer mehr ich meine, die Ampel ist ja schon an dieser Haushaltsfrage zugrunde gegangen. Und jetzt sehen wir es ja auch eigentlich, dass die Regierung es eigentlich gar nicht mehr schafft, einen echten Haushalt zu bilden, sondern da werden nur noch große Lücken in diese Globalposition gepackt, was ja im Endeffekt auch nur bedeutet, wir haben da eine Lücke, die wir nicht schließen können.
Genau, und da ist dann immer die Hoffnung, dass das Wachstum es schon richten wird, aber dieses Wachstum kommt nicht unter Status Quo-Bedingungen, sondern unter Status Quo-Bedingungen wird es weiter schrumpfen. Und da liegt aber, so skurril das auf den ersten Blick klingen mag, auch eine riesige Chance. Wir haben enorme Potenzialreserven in Deutschland, die wir heben könnten, dadurch, dass wir eben nicht an der Status Quo-Politik festhalten, sondern eben genau diese ganzen Reformen angehen und damit eben nochmal auf ein deutlich höheres, auf eine deutlich höhere Wirtschaftsleistung kommen könnten.
Ja, und vielleicht um das nochmal ein bisschen klarer zu machen. Das ist ja doch so, dass, wenn man jetzt Lars Klingbeil zuhört, dass das alles aufgeht und so weiter, immer mit der Erwartung verbunden wird, ne? Die Stimmung wird ja schon besser und dann gibt es zumindest irgendwie moderates Wachstum und so weiter. Jetzt hat er ja gerade
zur Stimmung, das kann man direkt abdimmen. Das ist allenfalls dann ja ein konjunktureller Effekt. Also obwohl wir ja nun sehr überschaubare Prognosen haben für die Wirtschaftsentwicklung im Laufenden und im kommenden Jahr. Also Gemeinschaftsdiagnose 0,6% für das laufende Jahr und rund 1% für das kommende Jahr. Also es sind ja sehr moderate Veränderungen. Selbst die reichen schon aus, um uns am Ende des kommenden Jahres wieder zurück in die Normalauslastung zu führen, weil eben das darunterliegende Wachstum des Produktionspotenzials so schmal ist. Das heißt, rein Stimmungsaufhellung oder so etwas, das kann konjunkturelle Effekte dann etwas beschleunigen, aber die lösen unser Problem nicht.
Ja, ich meine, also sozusagen, es basiert ja aber trotzdem immer wieder auf der Annahme, ne? Es wird dann schon irgendwie Wachstum geben und wir investieren jetzt und dann geht es bergauf. Und jetzt gehen wir mal einfach davon aus, das kommt wirklich nicht so. Es entwickelt sich in den kommenden Jahren in Deutschland deutlich schlechter, als jetzt sozusagen Lars Klingbeil ausgeht. Ich meine, es gibt ja schon erste Indizien dafür. Er musste ja jetzt schon seine eigene Steuerschätzung oder die wurde ja jetzt nach unten korrigiert, wo dann auch schon wieder 80 Milliarden Euro nochmal zusätzlich fehlen bis 2030 im Bundeshaushalt.
Das ist dann aber immer in der Summe gerechnet. Ne? Das ist halt, man kumuliert über vier, fünf Jahre und dann werden die Größenordnungen immer.
Ja, aber ich meine, das ist ja das, was er schon eingestiegen ist. Und jetzt gehen wir mal davon aus, es wird wirklich schlechter in den kommenden Jahren. Dann fliegt ja zumindest das politisch eigentlich auseinander, oder dieser Haushalt.
Ja, das hat dann aber auch eine bestimmte Bereinigungseffekt, dass man sagt, wir können uns jetzt über bestimmte notwendige Reformen auch nicht länger herumdrücken. Das ist ja die Illusion, die mit diesen Staatsdefiziten einhergeht. Wir können das irgendwie unter der Decke halten und wenn die Einnahmen nicht reichen, dann wird das mit Defiziten überdeckt. Das ist endlich. Ja? Und je früher dann die Kassenehrlichkeit kommt, desto besser. Also von daher haben ja auch diese ökonomischen Zwänge auch ihr Gutes, dass sie uns eben von Illusionen befreien.
Ja, dann schauen wir mal, wann die Illusionsbereinigung dann kommt. Ein Punkt, der jetzt noch immer aufgemacht ist, ist die Prognosen fallen ja alle viel schlechter aus jetzt wegen der Iran-Krise, wegen dem Öl und so weiter. Wie sehr ist das wirklich so, dass das jetzt dauerhaft unsere wirtschaftliche Lage hier belastet, oder ist das mehr so ein bisschen auch ein Vorwand, den man jetzt gefunden hat, um die allgemeine Krise so ein bisschen darauf zu schieben?
Ja, es ist ein konjunktureller Dämpfer, der wird in diesem und auch im kommenden Jahr seine Spuren hinterlassen. Wir rechnen für beide Jahre mit einem Effekt von etwa 0,3% der Wirtschaftsleistung. Ist jetzt schon merklich, insbesondere weil wir ohnehin keine großen Raten mehr auf die Waage bringen. Aber das ist jetzt nicht der Grund, weshalb wir Probleme haben. Wir haben strukturelle Probleme, wir haben auch im Haushalt strukturelle Probleme. Konjunkturelle macht es natürlich noch schwieriger, aber das wird ja abgefangen über die Konjunkturbereinigung in der Haushaltsberechnung. Also sich deshalb darauf zu berufen, man bräuchte jetzt, das war ja auch schon im Gespräch, das Ausrufen einer Notlage, also dafür reicht ein Dämpfer von 0,3% nun wirklich nicht aus. Das wäre nur ein weiterer Schritt, um sich nochmal um die unangenehmen Fragen herumzudrücken.
Und der Staat hat ja enorme, also hat ja sehr viel Geld, hat ja immer sogar noch mehr Geld, und er nimmt ja immer sogar noch mehr Schulden auf, als er schon sogar durch das Sondervermögen hätte aufnehmen können und sollen. Also das
mit dem mehr Geld, das weiß ich, finde ich immer ein bisschen problematisch, wenn man eine absolute Größe dann immer zur Rekordnachricht macht. Ja. Also Sie können fast in jedem Jahr sagen, der Staat hat Rekordsteuereinnahmen. Ja. Das gilt fast in jedem Jahr. Das gilt für jede Größe, die im Trend aufwärts gerichtet ist. Und allein dadurch, dass wir hier immer über die nominalen Größen sprechen, wo Sie allein schon durch den inflationären Trend von ungefähr 2%, selbst wenn real alles stillsteht, immer Zuwächse haben, dann kann man natürlich sagen, in jedem Jahr Rekordzuwächse. Deshalb muss man eher auf die Quoten schauen, auf die Anteile, und die sind aber eben auch aufwärts gerichtet, vor allen Dingen auf der Ausgabenseite. Da muss man eben wissen, die Staatsausgaben von heute sind die Steuern von morgen, weil die höheren Defizite weil die Defizite dann höhere Schuldenstände bedeuten, und die bedeuten dann höhere Zinslasten in der Zukunft. Von daher verschiebt man die notwendige Konsolidierung, sei es einnahmeseitig oder ausgabenseitig, nur ein paar Jahre in die Zukunft, hat das Problem damit eher verschlimmert und Zeit verstreichen lassen, indem man längst hätte Reformen angehen müssen.
Dann vielleicht zum Abschluss nochmal als Frage, was ist jetzt wirklich, was ist jetzt so ein bisschen Ihr Ausblick auf diese ganze Situation, die da auf uns zukommt? Weil man muss ja sagen, es sieht nicht danach aus, dass jetzt diese großen Reformen kommen. Wir haben diese zusätzliche Verschuldung. Also wir laufen ja dann doch sehr in dieses Szenario, was Sie vorhin ja beschrieben haben, als diese Wahl zwischen entweder die Schuldenkrise oder die Inflation. Ist das so eigentlich das Szenario, worauf wir zulaufen, wenn jetzt nicht die große Veränderung kommt
politisch? Ja, es gibt ja noch eben die dritte Möglichkeit, dass man tatsächlich zu den Strukturreformen kommt. Und da ist die Frage, die ich nicht beantworten kann, die, wie groß muss der Problemdruck werden, bis die Bereitschaft steigt, dann auch solche Reformen durchzuziehen? Normalerweise hätte eine Regierung das mit dem ersten Tag des Amtsantrittes angehen müssen und nicht ein Jahr verstreichen lassen, indem man faktisch gar nichts gemacht hat, bei der Rente sogar noch in die falsche Richtung gegangen ist. Man hat jetzt meines Erachtens für diese Legislaturperiode sehr, sehr viel Zeit unnütz verstreichen lassen. Und so wie die Koalitionspartner miteinander diskutieren, hat man ja auch nicht den Eindruck, dass sie eine einheitliche Problemdiagnose finden. Das ist ja die Voraussetzung dafür, um sich dann auch auf eine Therapie zu verständigen. Wenn also völlig gegensätzliche Vorstellungen vorliegen mit Blick darauf, wo die Probleme im Land zu sehen sind, dann hat man keine allzu großen Hoffnungen, dass eine solche Konstellation dann die Reform in Gang setzt. Lass mich gern eines Besseren belehren, aber bislang deutet leider nichts darauf hin. Aber wenn der Problempegel steigt, werden auch die Boote der Problemlöser mit nach oben geschoben. Ob das dann schon in der nächsten Legislaturperiode der Fall ist, weiß ich nicht. Aber wir haben auch viele Beispiele in der Weltwirtschaft, sogar im eigenen Land, wo drastische Reformen in Gang gesetzt worden sind, auch in Situationen, wo kaum noch jemand damit gerechnet hat. Denken wir beispielsweise ans Vereinigte Königreich, als dann plötzlich Ende der 70er Jahre eine Reformerin wie Frau Thatcher die Bühne betritt. Das ist nicht prognostizierbar, was man aber sagen kann, je größer der Problemdruck, desto wahrscheinlicher wird es, dass solche Reformakteure dann eben es auch schaffen, Mehrheiten für ihre Politik zu gewinnen.
Lieber Herr Kurz, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Ihnen gefällt es, auch wenn wir in solche etwas komplexeren Themen uns hinein begeben. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass man versucht, solche Themen verständlich zu machen, weil das ja wirklich die Kernfragen sind, um die es eigentlich wirklich geht. Wenn Ihnen diese Form des Journalismus gefällt, dann überlegen Sie doch, ob Sie uns finanziell unterstützen möchten, zum Beispiel mit einem Freunde von Apollo News Abo oder auch mit einer Einmalzahlung. Alles gerne gesehen, denn wir leben nur von unseren Lesern. Wir finanzieren uns durch Sie, so wie sich das für Journalismus auch gehört. Vielen Dank dafür und ansonsten bis zum nächsten Mal.